Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Moin und willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Als Stammhörerin oder Stammhörer wissen Sie natürlich, jede unserer Herzblut- und Heilkunstfolgen ist eine ganz besondere, aber diese hier, die toppt das noch einmal. Ausnahmsweise geht es nämlich nicht um Arbeitsabläufe in einzelnen Abteilungen unseres Krankenhauses, sondern um das Schutzschirmverfahren, eine Art der Insolvenz. Wir haben ja bereits zweimal darüber hier im Podcast informiert. Am 23. Januar des Jahres, da beantragte das St. Marien-Hospital beim Amtsgericht in Kloppenburg die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens. Ziel war es, bei laufendem Betrieb zukunftsfähig aufgestellt zu werden. Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden waren abgesichert. Etwas über ein halbes Jahr später nun steht dieses Schutzschirmverfahren vor seinem Ende. Wie das gelang, welche Herausforderungen es zu meistern galt, wie Perspektiven aussehen können. Genau darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge von Herzblut und Heilkunst. Und zwar mit den beiden Geschäftsführern des St. Marienstifts, Yvonne Westerheide und Bernd Wessels, sowie dem Rechtsanwalt Dr. Alexander Fritgen, der als Generalbevollmächtigter dieses Schutzschirmverfahren begleitete. Er meldet sich heute aus München. Herr Dr. Fritgen, ich will es mal so formulieren. Ziele erreicht, oder?
Das Verfahrensziel ist im Insolvenzverfahren über das Vermögen der St. Marien Hospital GmbH in Friseute erwartungsgemäß erreicht worden. Die Insolvenzgründe sind beseitigt, Zahlungsunfähigkeit oder drohende Zahlungsunfähigkeit liegen nicht mehr vor. Darüber hinaus ist das Krankenhaus aber auch strategisch und operativ besser aufgestellt, weil während des Verfahrens auch hieran gearbeitet wurde. Daher können wir davon ausgehen, dass es bald ohne weitere Hilfe wirtschaften kann.
Wir alle kennen doch das uralte Sprichwort: Am Ende wird alles gut. Yvonne Westerheide, ist das so?
Noch nicht ganz. Aber wir sind in hundertprozentiger Erwartung, dass nächste Woche alles gut ist und dann der Weg dafür geebnet ist.
Als wir damals zum ersten Mal uns mit diesem Schutzschirmverfahren auseinandersetzten, hier auch im Podcast, war die Sorge vieler Hörerinnen und Hörer groß, die sich auch meldeten und dann skeptisch waren, ob das alles gut gehen würde. Das schien immer so, als ob das ein einfacher, glatter Gang wäre. Gab es da denn überhaupt keine Herausforderungen, die es zu schultern galt?
Doch, es gab viele Herausforderungen. Ich war ja auch gerade erst angefangen. Mich hat das da total überrollt. Wobei mich am meisten herausfordert dieses sanftmütige Lächeln. Ihr seid so klein, das wird nichts. Und wir können hier, glaube ich, mit stolzer Brust rausgehen und sagen, ja, wir sind klein, aber wir sind bedarfsnotwendig. Wenn wir wegfallen, hat die Region ein Problem und das wollen wir nicht. Also gehen wir mit geschwollener Brust hier raus und machen weiter und schaffen das auch.
Bernd Wessels, was ist das für dich für ein Gefühl, so nach diesen wirklich aufreibenden Monaten?
Ein gutes Gefühl. Der eine oder andere mag ja auch wissen, dass ich auch mindestens einmal im Jahr einen Halbmarathon laufe. Und es ist so ein Gefühl, dass wenn ich jetzt kurz vorm Ziel stehe und ins Ziel laufe, dieser rote Teppich wie in Löningen und wo ich dann kurz vor der Zielmarke bin und sage, ich habe es geschafft, wir sind durch. Und so sind wir auf den letzten nicht mehr Metern, sondern Zentimetern, dass wir dann den Beschluss vom Amtsgericht haben, dass das Verfahren aufgehoben wird. Insofern gehe ich da auch mit einer guten Perspektive raus, mit einem Zukunftsoptimismus, wo ich weiß, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben wieder die finanziellen Mittel, die wir benötigen für den täglichen Bedarf. Von daher bin ich guter Dinge.
Ich laufe keinen Halbmarathon, aber ich laufe auch, komme da aber leider nicht mehr hin zum Halbmarathon. Ich habe die 3-Kilometer-Marke, die muss ich schaffen. Wenn ich da drüber bin, habe ich den Berg, den emotionalen oder mentalen Berg geschafft und dann, alles klar, jetzt gehen auch noch mehr. Aber das ist tatsächlich, das hatten wir im Verfahren, aber nicht.
Nee.
Das war sehr flüssig.
Ja.
Nicht holprig. Ja, es gab Herausforderungen. Das ist aber eher so wie kleine Schlaglöcher oder Split auf der Straße beim Marathon.
Ich sag mal, das, was
man läuft weiter.
Vielleicht die große Herausforderung war bei mir wirklich gewesen, nicht mich zu sehr zu ärgern über bestimmte...
Mich.
Nein, über bestimmte politische Entscheidungszwänge. So. Das will ich mal so formulieren.
Alexander Friedkin in München, wie haben Sie denn eigentlich als Generalbevollmächtigter und begleitender Anwalt dieses Schutzschirmverfahren wahrgenommen?
Die Beteiligten haben außerordentlich diszipliniert und ruhig mitgewirkt, obwohl sogar das Bauvorhaben während des laufenden Insolvenzverfahrens fortgeführt werden musste. Positiv stark unterstützt wurde dieses Insolvenzverfahren durch das gute Verhältnis zwischen der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden. Mein Dank gilt daher auch primär der Geschäftsleitung, die ein solches kraftraubendes Verfahren auch zum ersten Mal durchlaufen hat. Aber natürlich auch an die Mitarbeitenden, die sich durch die am Anfang unsicher scheinende Situation auch nicht beirren haben lassen. Vielleicht hat zum reibungslosen Ablauf dieses Insolvenzverfahrens auch die offene Kommunikation beigetragen, sodass mein Dank insbesondere auch an Consilium geht, die uns hier sehr einfühlsam in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden unterstützt haben.
Was vielen Hörern damals neu war, als wir das erste Mal über das Schutzschirmverfahren sprachen, das war, dass es keinen klassischen Insolvenzverwalter gab. Das war ja hier nicht der Fall, sondern es wurde ganz klar gesagt, wir brauchen euch beide als Geschäftsführung. Ihr müsst weiter stark dabei sein und die Geschicke hier lenken und leiten. Es gab zwar Begleitung, aber es war ja so angedacht. War es denn auch tatsächlich so in der Umsetzung, Yvonne Westerheide? Konnten Sie entsprechend aktiv sein?
Wir haben eigentlich alles eigenständig geregelt. Dr. Friedkin war ja immer im Hintergrund aktiv und wichtige Entscheidungen haben wir gar nicht ohne die gemacht, auch um uns abzusichern und da auch Vertrauen für die Belegschaft zu schaffen, dass wir das schon mit anderen auch besprechen, was wir hier tun.
Aber wir haben in dieser ganzen Zeit eigenverantwortlich entscheiden können. Wir haben, glaube ich, keine Entscheidung gehabt, die wir zurücknehmen mussten. Wir haben in der Zeit ja zum Beispiel die ganzen Baumaßnahmen weiterführen können. Wir haben Personalentscheidungen getroffen. Chefarzt wurde neuer gesucht und gefunden und Oberarzt wurde gefunden. Also das ist alles weitergegangen.
Ich war überrascht darüber, dass wir tatsächlich auch so gute Leute ins Haus bekommen haben, weil ja erstens das Schutzschirmverfahren da war und das Haus sehr klein ist. Mhm. Und trotzdem haben sich wirklich tolle Menschen für dieses Haus entschieden und wir konnten die gewinnen. Den neuen Chefarzt, Herrn Strieve, der erfahren ist und auch Neurologe ist. Auch im Oberarztbereich konnten wir ein paar gewinnen. Zum Oktober kommt noch jemand dazu. Es tut sich was. Die Pflegedienstleitung haben wir in einer Doppelspitze interimsmäßig besetzt bis Oktober. Dann scheidet die stellvertretende Pflegedienstleiterin altersbedingt aus. Das konnten wir aber gut hausintern lösen. Die beiden sind sehr gewachsen daran, machen das ganz großartig. Die strahlen das auch ins Haus. Das merke ich, dass mit dieser Konstellation viele oder alle sehr glücklich sind. Das freut mich total. Und ich habe auch weitere Menschen, die auf uns zukommen, ohne dass wir gesagt haben, was wir noch so brauchen. Vielleicht brauchen wir auch gar nichts, aber es kommen welche und fragen, ob sie bei uns arbeiten dürfen, dass sie Ideen haben für dieses Haus. Und das finde ich total spannend. Das bestätigt mich jetzt auch, dass Herr Wessels und ich scheinbar eine Strahlkraft haben, die positiv wirkt.
Das heißt also, die Stimmung in der kompletten Belegschaft war immer zuversichtlich.
Ja, habe ich so wahrgenommen. Natürlich kam durch Schutzschirm und Umzug, es war ja viel Unruhe im Haus in diesen Monaten, seit ich hier bin. Aber ich glaube, insgesamt haben wir die Stimmung sehr gut aufgefangen. Wir haben bei den Betriebsversammlungen im Anschluss immer Applaus erfahren, obwohl wir ja keine schönen Dinge verkündet haben, worüber wir sehr überrascht waren. Das war aber total schön. Und das hat mir gezeigt, die Stimmung ist gut.
Und wir konnten ja auch Wort halten, als wir die Mitarbeitenden informiert haben über den Schritt, den wir beantragt hatten, haben wir gesagt, es wird sich auch nichts Wesentliches ändern. So ein Schutzschirmverfahren ist ja gleichbedeutend auch mit einem Insolvenzverfahren, eröffnet ja auch Möglichkeiten, dass man mit dem großen Messer viel Überflüssiges wegschneiden kann. Das haben wir nie müssen, haben wir auch nicht vorgehabt. Und wir haben gesagt, das Einzige, was wir erwarten, ist, dass das alle in die Hände spucken, weiter die Patienten versorgen, dass wir ein gutes Team sind, also die Familie weiter sind, die wir immer gewesen sind und es weiterentwickeln und dass wir Leistung mehr bringen müssen. Und das war ja gleichzeitig möglich durch den besagten Umzug in die neuen Pflegebereiche und demnächst den Umzug in den neuen OP-Bereich. Und das haben die Mitarbeitenden auch gespürt, dass da alles weitergeht. Und insofern haben wir von dem Instrumentenkasten, den ein solches Verfahren möglich macht, ja gar nicht in dem Sinne Gebrauch machen müssen oder Gebrauch gemacht.
Professor Heide, gab es denn im Verlauf der letzten Monate Begegnungen mit Menschen hier aus der Region oder auch vielleicht Mails, Briefe, wo sich Menschen ganz dezidiert mit diesem Verfahren hier auseinandersetzten und ihnen auch Kraft oder Zuspruch gaben?
Da haben wir überwiegend uns selbst versucht, positiv zu stimmen, dass wenn unser Krankenhaus wegfällt, die Region nicht versorgt ist. Das hat uns selbst vor allem gerettet in der Emotion und bestätigt, dass wir für was kämpfen, was Bestand hat.
Sie sagten gerade, wir haben ja jetzt wirklich so quasi das Prädikat, wir sind wichtig. An uns kommt man nicht vorbei. Wer spricht sowas aus?
GKV Kliniksimulator, so heißt er. Da geht aus dem Gutachten ganz klar hervor, dass wenn wir wegfallen, 50.000 Menschen unterversorgt sind. Und das war eigentlich für mich das Ausschlaggebende zu sagen, okay, dieses Haus ist bedarfsnotwendig. Wenn wir wegfallen, sind 50.000 Menschen nicht gut versorgt. Und die Konstellation aus auch dem St. Elisabeth Stift und auch der ambulanten Pflege, wo täglich 600 Menschen betreut werden, dieses Gesamtkonstrukt, auch mit den MVZ noch zusätzlich, alles, was Herr Wessels hier in diesen Jahren geschaffen hat, ist einfach so wichtig für diese Region. Wir sind ja so ein vollumfänglicher Anbieter für Gesundheitsvorsorge und Nachsorge. Als ich irgendwann begriffen habe, wie diese Gesamtkonstellation ist, war für mich klar, wir sind so wichtig, das geht hier gar nicht ohne.
Was ich persönlich erlebt habe, ist, dass mir immer wieder Menschen entgegenkamen, die ich gar nicht kannte und die ja gesagt haben, ihr müsst weitermachen, wir haben Sorge. Das hat mich ermutigt und hat auch mich bestärkt, zu sagen, klar, es geht auch weiter. Ich habe auch gesagt, macht doch keine Sorgen, es geht weiter. Ich war mir immer ziemlich klar, dass die Beschlüsse so gefasst werden durch Landkreis und Stadt, wie wir sie gebrauchen, aber ich hätte mir eine andere Atmosphäre erhofft.
Dazu muss man aber sagen, dass die Stadt ja quasi eine Bestätigung für uns war, weil wirklich alle Gremien und Parteien da so gut zusammengearbeitet haben, muss ja eine Bestätigung für uns sein. Wenn da jemand gesagt hätte, nee, dieses Krankenhaus ist ja wirklich zu klein, und dann hätten die das nicht so entschieden. Und sie waren einstimmig dafür, uns zu unterstützen.
Tatsächlich sich spezialisiert zu haben in Richtung Adipositas oder Sucht. War das wichtig für diese Entscheidung auch, dass es diesen Fortbestand gab? Oder geht das rein nach Zahlen so von wegen, wenn es euch nicht mehr gäbe, wären 50.000 Menschen unterversorgt?
Die Spezialisierung ist schon sehr wichtig, aber nur, weil sie auch wirklich exzellent ist, also Exzellenzzentrum. Nur das setzt die Kirsche auf die Sahne und deshalb ist dieses kleine Haus so präsent. Wenn wir ein Grund- und Regelversorgungshaus wären, hätten wir anders zu kämpfen gehabt. Aber dieses Exzellenzzentrum mit dem Chefarzt Herrn Dr. Weise und seinem Team und auch allen, die dazu arbeiten. Wir sind ein Team, das ganze Haus funktioniert nur so, wie es jetzt gerade ist, mit dieser Spezialisierung. Es hätte auch ohne funktioniert, aber wahrscheinlich deutlich schwieriger.
Aber auch die anderen Schwerpunkte sind ja wichtig, also in der Sucht oder in der Altersmedizin oder auch in der Orthopädie. Und wir erleben ja gerade auch diesen Umbruch nach dem Krankenhausversorgungsgesetz, nachdem wir uns sowieso spezialisieren müssten, wenn wir es nicht schon getan hätten. Und insofern können wir darauf, was wir schon immer gemacht haben, was wir angefangen haben, jetzt hoffentlich auch so zu Ende bringen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir viele der Schwerpunkte, die wir schon ausgebildet haben, auch behalten dürfen, auch weiter machen dürfen. Denn darüber wird ja das Land entscheiden müssen, wer was machen darf. Und ich glaube, wir haben da schon gute Vorarbeit geleistet.
Mhm. Gibt es denn Bereiche, wo klar ist, dass diese wegfallen werden?
Nein. Wir wollen an allem festhalten. Wir haben alles beantragt, was da ist, haben noch Idee für neue Dinge und gehen auch positiv darauf zu, dass das so bleibt, erstmal wie es ist oder noch mehr wird.
Neue Dinge?
Ne, sage ich noch nichts zu. Ideen haben wir genug, ob wir dürfen und ob wir können, das entscheidet sich erst in der Zukunft.
Das eine ergibt ja manchmal das andere in der logischen Folge. Mhm. Und von daher geht es ja darum, das muss sich da auch im Zweiten dann wirtschaftlich rechnen, aber zumindest muss man die Freiheiten haben, dass man es machen darf. Da müssen wir schauen, wie wir das nachher hinbekommen. Also das wäre auch jetzt zu früh, wie es Yvonne Westphal auch gesagt hat, darüber zu sprechen. Aber es gibt bestimmte Gutachten, die man nachlesen kann. Und wenn man sich die intensiv durchguckt, die sind auch vom Land Niedersachsen gemacht worden. Die sind Mitte Juni veröffentlicht worden. Wenn man sich die intensiv nachguckt, dann gehen einem auch die Augen auf. Und dann sieht man auch nochmal, wie wichtig doch der Standort hier im Friseute ist.
Da wurde es quasi nochmal untermauert. Ja. Du sagtest eingangs, wir haben jetzt auch wieder finanzielle Mittel. Es kann alles entsprechend weitergehen.
Ja.
Woher kommen die denn jetzt auf einmal?
Ja, durch die Beschlüsse des Kreistages und der Stadt Friseute ist ja dann, wenn die Verträge soweit unterschrieben sind, die Sicherheit gegeben, dass wir von diesen beiden kommunalen Trägern Darlehen erhalten werden in Höhe von nicht ganz 8 Millionen Euro. Und das gibt dann die Sicherheit, die wir benötigen, um halt die Brücke zu gehen, bis wir dann wieder auf eigenen Kräften stehen können.
Okay, das heißt, es ist eine Darlehensebene und da kommt jetzt keiner mit einem Geldkoffer und sagt, guck mal rein, da sind so viele Millionen drin.
Nein, nein, also wir müssen auch diese Darlehen zurückführen ab 2029. Und das wollen wir auch, das ist auch geplant. Und von daher schauen wir mal, wie das dann weitergeht.
Also wir haben kein ausgewiesenes Plus, sondern die Lücken, die entstanden sind aus der Vergangenheit, werden damit gefüllt. Und wir haben eine kleine Möglichkeit des weiteren Ausbaus fürs Haus. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Geld übrig haben. Das nicht.
Alexander Friedken, was waren denn aus Ihrer Sicht in diesem Verfahren die größten Hürden, die es zu nehmen galt?
Die größte Hürde im Insolvenzverfahren war am Anfang ganz sicher die Umstellung auf den Notfallbetrieb, in dem das Krankenhaus geführt wird im Insolvenzverfahren. Da mussten zunächst einmal jede einzelne Rechnung angeschaut werden, ob sie gezahlt werden kann oder ob es eine Insolvenzforderung ist, auf die die Gläubiger am Schluss verzichten müssen. Hier hat uns sehr die Restrukturierungsberatung Falkensteg geholfen und sehr gute Arbeit geleistet, bei der ich mich ebenfalls bedanken möchte.
Das Schutzschirmverfahren steht vor dem Abschluss. Allerdings steht die offizielle Bescheinigung des Amtsgerichts darüber noch aus. Diese so schnell wie möglich vorliegen zu haben, ist wichtig. Herr Dr. Friedken, können Sie uns erklären, warum?
Das ist nötig, damit bestimmte Fördermittel rechtzeitig beantragt werden können, die eben für die Weiterentwicklung des Insolvenzverfahrens hilfreich und sehr notwendig sein werden. Sehr arbeitsintensiv und auch anstrengend war in der Zwischenzeit die Diskussion um die Frage, in welchem Verhältnis sich die Stadt und der Landkreis an der Rettung des Krankenhauses beteiligen sollen. Während der ganzen Zeit, in der wir diese intensiven Gespräche geführt haben, muss man allerdings sagen, war überhaupt gar kein Zweifel gegeben, weder von der Stadt noch vom Landkreis, dass das Krankenhaus benötigt wird für die Versorgung und dass es die erforderlichen Mittel erhalten muss.
Was ändert sich denn jetzt nach Abschluss dieses Schutzschirmverfahrens?
Die Gesellschafterstruktur. Und zwar haben Landkreis Cloppenburg und Stadt Friseute beschlossen, dass sie uns ein Darlehen gewähren, auch unter der Bedingung, dass sie Gesellschafter werden. Der Landkreis Cloppenburg hat ein höheres Gesellschafterrecht von 25,1% und hat auch eine Sperrminorität. Die können also bestimmte Beschlüsse mitgehen oder halt dagegen sein. Wobei es bei den Beschlüssen jetzt nicht um kleine Entscheidungen geht, die wir sowieso treffen können. Es geht um die großen Linien, worüber man sich sowieso abstimmen muss. Auch die Stadt Friseute ist Gesellschafterin geworden mit 12,55%. Und zusammen haben sie dann knapp um die 37%. Sollen auch, und das ist uns auch wichtig, das haben wir immer schon vorher auch gemacht und abgestimmt, bestimmte Entscheidungen, Ziele mitgestalten.
Was wird es denn absehbar nicht mehr geben, Yvonne Westerheide?
Wir haben schon in der Administration ein paar Dinge gefunden, wo wir vielleicht Verbesserungspotenzial haben, dass man nicht mehr so wahllos manche Dinge genehmigt. Da werden wir schon ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Das hat das Verfahren gezeigt. Das bringe ich aber auch aus meiner Historie mit. Also
Sie
da
sind
kann
ja
man
Controllerin,
gar nicht,
ne?
Ja, Ja, das bin ich wohl. Das sitzt drin und das werde ich auch nicht los. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch förderlich für die Situation jetzt gerade, dass es einen gibt, der ganz viel Bauchgefühl mitbringt und einen, der Bauchgefühl auch viel hat, aber auch noch so ein bisschen anerzogenes Controlling-Denken.
Wie in einer guten Ehe.
So könnte man das nennen, ne Bernd?
Kann man so nennen, ja. Ich habe mir meine Frau selber ausgesucht.
Welche meinst du jetzt?
Sowohl das auch.
Die, das hat er wohl.
Die, mit der ich vor 35 Jahren, ich sag mal, vor einer Tage gestanden bin und die, die ich seit dem 1.9. hier im Friseute habe.
Ja, richtig.
Das ist in Ordnung. Und von daher wird sich jetzt nicht, wie gesagt, das eine oder andere mal in Abläufen im Vier-Augen-System vielleicht nochmal ein bisschen anders gestalten, aber das ist jetzt nicht elementar bewegend.
Letzte Frage noch, wenn wir mal in die Zukunft schauen. Der Neubau ist jetzt im Grunde genommen schon Gegenwart, muss man ja sagen. Was passiert jetzt mit dem alten Gebäude?
In etwa 3 Wochen wird der OP bezogen und dann wird ja die alte OP-Fläche frei und dann werden wir halt im Bestand noch viele, viele Sachen umbauen müssen, ergänzen müssen. Wir haben ja auch in dem Förderumfang stehen, dass wir die Intensivstation neu errichten wollen, dass wir die Endoskopie neu machen wollen, dass wir noch am Eingangsbereich rumschrauben müssen. Entdeckt worden ist, dass wir an der zentralen Notaufnahme arbeiten müssen. Aber das alles sollen vor allen Dingen unsere Patienten, unsere Mitarbeiter vielleicht hier oder mehr oder weniger, nicht spüren. Das ist das Geheimnis und das ist die Chance an diesem Vorhaben, wie wir es gemacht haben, dass wir quasi zunächst Ersatzflächen geschaffen haben und dann in den Bestand gehen. Das kann man ganz gut abregeln, dass es keiner merkt. Man merkt zwar vielleicht hier und da eine Bohrmaschine oder einen Hammer oder noch größeres Gerät, aber eigentlich ist es so, dass es keiner spüren soll und auch von den Abläufen nicht spüren soll. Und das merkt sich ja oder macht sich auch bemerkbar, ich habe es vorhin auch schon gesagt, in der Leistungsmenge, die ein Krankenhaus misst in sogenannten Case-Mix-Punkten. Die Mitarbeiter haben es geschafft und die Patienten vertrauen sich uns an, dass wir jetzt die Leistungsmenge von 2019, da hatten wir noch eine Geburtshilfe gehabt, schon getoppt, schon überstiegen haben. Das ist ein super Zeichen auch der Verbundenheit der Mitarbeitenden, also auch der Patienten, die zu uns kommen, der Strukturen, die zeigen, ihr könnt was, ihr leistet was, ihr macht gute Arbeit und wir kommen zu euch.
Wir merken aber, wir bräuchten tatsächlich eigentlich mehr Raum für Verwaltungsmitarbeitende, das gilt aber für alle, also auch für die Mitarbeitenden in der ambulanten Pflege. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal erweitern, das würde aber nochmal neue Gedanken und Planungen beanspruchen und dann auch wieder Geld, was wir ja nicht überhaben, also machen wir erstmal so weiter, wie es ist.
Alexander Friedkin in München. Andere Krankenhäuser verfolgen unseren Podcast ja auch. Wenn ein Haus nun in eine ähnliche Situation geraten sollte, welche Tipps können Sie abschließend geben?
Anderen Krankenhäusern, die sich in einer ähnlichen Krisensituation befinden, ist natürlich zu raten, dass Sie sich einen vertrauenswürdigen Berater suchen. Sie müssen offen mit dem Berater kommunizieren können und er muss Sie ermutigen, in die Zukunft zu schauen und auch das Vertrauen dafür zu haben, dass es in die Zukunft gut weitergehen wird. Wichtig ist, dass sich Geschäftsleiter von Krankenhäusern lieber zu früh als zu spät beraten lassen, um noch alle Optionen zu haben, gegen diese Krise vorzugehen. Wenn man sich zu spät beraten lässt, kann vielleicht das dazu führen, dass man kein Schutzschirmverfahren mehr bekommt, dass man keine Eigenverwaltung mehr machen kann. Das führt sicherlich zu personellen Veränderungen, weil dann eben ein Insolvenzverwalter durch das Insolvenzgericht geschickt wird, das zu größeren Änderungen führt als bei einer Eigenverwaltung, insbesondere bei einem Schutzschirmverfahren.
Vielen Dank, Dr. Alexander Friedkin. Herzlichen Dank, Yvonne Westerheide und Bernd Wessels, für die offenen Worte. Herzlichen Dank natürlich auch Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Nächsten Freitag melden wir uns mit einer neuen Ausgabe zurück. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marienhospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.